Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hey Reinhold.
Hi Chris.
Ja, voll schön.
Ich habe echt
mega Bock und einfach mit dir heute
was wieder Podcast für eine Folge aufnehmen.
Hey.
Also,
Reinhold,
du störst mich. Nee, ich störe dich. Du störst mich. Also irgendwas
stimmt. Was ist heute los?
Was ist heute los? Ach, Störungen in unserem Podcast. Darüber sollten wir heute mal sprechen, würde ich vorschlagen.
Ja, lass uns mal über Störungen sprechen.
Lass uns über Störungen sprechen. Also wirklich mal ganz runtergebrochen, wieder Richtung Cybersecurity. Was gibt es denn da für Störungen? Zum Beispiel haben wir schon oft über Funkprotokolle gesprochen und alles eben, was auch durchs Kabel geht. Und die Frage ist einfach, wie werden da Störungen eingebracht, die uns dann letzten Endes zu schaffen machen, wenn wir ganz normal im Internet surfen wollen oder eben in der Firma arbeiten wollen.
Mhm.
Und da gibt es ja unterschiedliche Arten von Störungen. Also wenn wir jetzt uns im Funk befinden, wäre die einfachste die wir jetzt gerade versucht haben, indem wir uns irgendwie gegenseitig übersprechen, sagen wir mal so. Ja. Typischerweise nimmt man dafür so Jammer, ne? Das sind so Gerätchen, die eigentlich verboten sind.
Ja.
Darf man die überhaupt noch kaufen? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube nicht, aber man kann die ja mit ein bisschen technischem Geschick sich bauen.
Mm.
Und genau, also ich sage jetzt mal so, wenn du jemandem zuhören willst und da schreit einer mit dem Megafon einfach irgendwie wilden Schmarrn in die Gegend, dann verstehst du den halt nicht. Und das ist im Funkbereich genau dasselbe.
Mhm. Ja, also im Prinzip ist es so einfach. Einfach ein drüber sprechen, einfach lauter sein.
Tatsächlich im Funkbereich ist es vergleichsweise einfach. Wir haben ja gerade bei den üblichen Funkprotokollen, also Bluetooth und Wi-Fi, basieren ja vorwiegend auf den 2,4 Gigahertz Frequenzbändern. Und praktischerweise ist halt 2,4 Gigahertz eben genau die Frequenz, die halt auch zum Beispiel eine Mikrowelle hat. Ne?
Oh.
Das heißt, wenn du eine Mikrowelle mal aufmachst und das Magnetron da rausbaust und es schaffst, dich nicht an dem Hochspannungsteil selber, also es ist wirklich saugefährlich, muss man echt sagen, also bitte nicht nachmachen. Aber prinzipiell, wenn du das quasi ausbaust und das Interlock überbrückst, dann hast du halt einen 600 Watt 2,4 Gigahertz Sender und damit kriegst du halt alles tot.
Mhm. In der näheren Umgebung.
Also schon ziemlich weit, weil die Frage ist natürlich, wie kriegst du diese Energie ausgekoppelt in der Antenne? Was ist da die Richtcharakteristik bei der Antenne? Aber prinzipiell reden wir ja bei Sendeleistungen von so, was weiß ich, Bluetooth oder Wi-Fi, da reden wir im Milliwatt-Bereich. Also da bist du Faktor 1000 drüber einfach. Also musst dir vorstellen, wenn wir uns hier unterhalten und jemand 1000-mal lauter dazwischen schnattert, ja, da ist nicht mehr viel.
Also. Keine Chance. Und das funktioniert eigentlich für sämtliche Funkprotokolle, Funkstandards. Schließlich geht es immer um Wellenausbreitung und genau dieses Prinzip kann man überall anwenden.
Also prinzipiell natürlich schon. Ja, prinzipiell ist immer so eine Frage, also wenn du eine sehr starke Richtcharakteristik hast, also zum Beispiel beim Richtfunk oder natürlich auch beim optischen Richtfunk, da ist es dann halt schwieriger. Also da musst du dann halt schon eher genau zielen. Also zum Beispiel, wenn wir von Satellitenkommunikation sprechen oder so, da ist es schwieriger, das so zu stören. Mhm. Aber prinzipiell alles, was gleichförmig abgestrahlt wird, wir sprechen von einem sogenannten isotropen Strahler, also eine Antenne, die quasi so eine kugelförmige Wellenausbreitung hat, idealisiert, die kannst du so einfach stören. Also indem du einfach in das Frequenzband reinschreist.
Mhm. Bei Satelliten, da ist doch auch üblich, also jetzt gerade so in Kriegsgebieten, dann das GPS zu stören. Mhm. Das ist ja jetzt eben nicht so zielgerichtet, sondern streut ja breit, oder? Vom Satelliten.
Genau, also ich meine Satellitensignal, GPS-Signal oder Galileo oder die ganzen anderen Verfahren sind ja quasi laufzeitbasiert. Also du hast im Endeffekt letztendlich einen Timestamp, also ein Zeitsignal und dann kommt dieses Zeitsignal von verschiedenen Satelliten, bei denen du die Position hinreichend gut bestimmen kannst, weil du die Bahncharakteristik von den Satelliten kennst, kommt es halt zeitverzögert an, je nachdem, wie groß die Distanz ist, weil sich natürlich diese Funkwelle mit nur Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann.
Du hast noch von optischer Übertragung gesprochen, da hast du jetzt nicht das Kabel gemeint. Also nicht Glasfaser.
Nee, du kannst auch einfach mit so einem Laser über lange Strecken in der Luft quasi hinlasern. Und da ist es natürlich dann so, das ist schwieriger zu stören, weil da kannst du natürlich quasi was dazwischen halten, das ist easy. Hm. Das ist ja üblicherweise von einem Hochhaus ins nächste Hochhaus oder so. Also da tust du dich wahrscheinlich schwer, müsstest du schon beim Hubschrauber dazwischen fliegen oder so.
Ja, wenn es sich lohnt.
Ja, wenn es sich lohnt, ja. Aber das ist natürlich schwieriger. Oder irgendwie so eine Nebelmaschine verwenden, ja. Weil diese Systeme haben schon oft auch Schwierigkeiten mit tatsächlich auch einfach natürlich vorkommendem Nebel zum Beispiel.
Ich wüsste gar nicht, wo das im Einsatz ist tatsächlich. Also ist das nicht viel zu anfällig, eben genau wegen Nebel oder?
Optischer Richtfunk jetzt?
Ja.
Naja, nee, nicht so. Also ich meine, ich glaube sogar, mich zu erinnern, am Bodensee, eines von diesen Käffern, das wird per optischem Richtfunk quasi versorgt, weil das halt viel billiger ist, als eine Leitung aufzubuddeln.
Okay.
Und von da aus gehen dann Leitungen im Dorf quasi weiter und versorgen die Leute dann mit, was weiß ich, DSL oder so.
Mhm.
Ist halt günstig in dem Setup. Du brauchst halt nur quasi zwei Empfänger, aber ist natürlich schon einigermaßen fehleranfällig.
Ähnliche Technik oder ein ähnlicher Angriff, sagen wir jetzt mal, würde es ja im Kabel jetzt eher nicht so geben. Also da würdest du jetzt nicht mit irgendwelchen Frequenzen oder sowas reingehen, vermute ich mal.
Wahrscheinlich typischerweise nicht, nee.
Ja.
Also typischerweise ist das dann auf einer Protokollebene höher,
ja,
würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Da kommen dann halt so die üblichen Dinge ins Spiel wie DDoS, Überlastung von Netzwerkkomponenten auf diverse Art und Weise, oder?
Ja, also gibt es ganz verschiedene Sachen, ja, und gibt es tatsächlich Angriffe und aber natürlich auch einfach Fehlkonfigurationen.
Mhm.
Also du hast ja in einem typischen Netzwerk lauter Geräte, die Pakete weiterleiten. Und die müssen natürlich wissen oder irgendwie rausfinden, wohin sollen die Pakete weitergeleitet werden. Jetzt kann es halt, wenn du die blöd konfigurierst oder blöd steckst, kann es halt passieren, dass das eine Gerät denkt, ah ja, das Ziel, das liegt beim anderen und schickt es dahin. Und das andere denkt, das liegt wieder beim einen. Und dann kannst du durchaus so Routing-Loops schaffen, wo Pakete quasi unendlich lang hin und her geroutet werden. Und tatsächlich auch auf Bridging-Ebene ist es unendlich lang. Auf Bridging-Ebene gibt es keine Lifetime. Also so Routing-Loops sind jetzt nicht unüblich und die werden typischerweise verhindert, indem man halt mitzählt. Wir sprechen von sogenannten Hops bei Routern. Also jedes Mal, wenn ein Paket durch einen Router geht, dann wird dieser Hop-Count um 1 erniedrigt und wenn dieser Hop-Count irgendwann 0 ist, dann wirft der Router, der das auf 0 gesetzt hat, wirft das Paket halt weg. Und das bedeutet halt auch, dass es nicht möglich ist, ein IP-Paket unendlich zu routen, weil die Router auf der Strecke sich halt konform verhalten. Aber auf Bridging-Ebene kann das durchaus passieren. Und das ist natürlich auch ein easy Angriff, wenn du ein Netzwerk lahmlegen willst. Ich habe das einmal erlebt und da hat es halt ruckzuck in dem ganzen Serverschrank dann irgendwie 60 Grad gehabt und so. Und die Netzwerkkomponenten waren sehr, sehr unglücklich. Ja, das war echt ein Fehler. Einfach wirklich
erlebt
nur,
oder ausgelöst?
Ich glaube, ich war nicht dran schuld. Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Ist lange her. Ich glaube, ich war nicht dran schuld. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also könnte auch sein. Kann passieren. Das kann passieren, ja. Aber ist natürlich auch was, wie man ein Netzwerk einfach lahmlegen kann. Ganz easy.
Durch unbeabsichtigte oder beabsichtigte Fehlkonfiguration.
Genau, indem man die einfach halt platt macht mit ganz, ganz, ganz viel Daten.
Mhm.
Und jeder Switch hat ja auch irgendwie eine Backplane und da gibt es halt bestimmte Menge an Traffic, die da drüber gehen kann. Und dann ist halt quasi der Kanal voll, also buchstäblich. Ja. Und dann kommt halt auch nichts mehr Legitimes durch.
Wenn wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, wie schützen wir uns dagegen? Ich meine, es gibt ja auch schon viel, was eben in der Technik mit drin ist und mit eingebaut ist, das uns hilft, dass eben dann doch noch Daten übertragen werden können, wenn es nicht so brutal ist. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen zum Funk, zu WLAN, wie auch immer. Es ist ja nicht unüblich, dass Störungen eingebracht werden. Das hat ja nicht so wirklich was mit einem beabsichtigten Angriff zu tun, sondern auch gegenseitige Störungen innerhalb von diesen Frequenzbändern. Und da wurde ja schon einiges vorausgedacht. Also beispielsweise fehlerkorrigierende Maßnahmen. Ja, also oder dass man sich im Prinzip auch aus dem Weg geht mit den Übertragungen. Gibt es Ähnliches auch beim Kabel, also dass wir da korrigierende Mechanismen haben?
Also die Mechanismen im Endeffekt für Kabel und Funk sind sich eigentlich sehr ähnlich. Und gerade wenn wir in den Highspeed-Bereich denken, also wenn wir im Hochfrequenzbereich denken, dann ist es tatsächlich so, dass kabelgeführte Leitungen sich eher verhalten wie Funk, das quasi nur das Kabel als Medium verwendet. Oder also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auch wenn du da ein Kabel hast, ja, dann ist es halt, wenn da Hochfrequenz drauf ist, dann plötzlich gelten da ganz andere Regeln. Also das ist dann eher wie Funk, das nur das Kabel halt verwendet, um, sag ich mal, als lange Antenne. Ist jetzt nicht ganz korrekt, aber prinzipiell brauchst du auch auf einem Kabel dann dieselben Maßnahmen, um überhaupt noch sprechen zu können bei sehr schnellen Verbindungen. Und das ist überall so. Also wenn du in den PC reinguckst, wie die CPU, also die Hauptrecheneinheit, mit dem Speicher spricht, zum Beispiel der Bus, das ist ein Highspeed-Bus, Hochfrequenzbus, und da müssen fehlerkorrigierende Maßnahmen auftreten, sind immer drinnen, auch wenn wir jetzt nicht von ECC-Speicher sprechen. Allein um diese Übertragung zu gewährleisten, es geht nicht anders.
Selbst da? Okay, ja. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Tatsächlich, weil das so eben einfach so nah beieinander ist und weil ich da vielleicht nicht so wirklich Störungen erwarte. Wobei, ja klar, ich meine, ist ja jetzt nicht komplett geschützt.
Ja, ja. Das ist halt voll krass. Also du musst dir das mal visualisieren. Also wenn du dir überlegst, bei so richtig schnellen Signalen, also zum Beispiel so ein HDMI-Signal, das über so ein HDMI-Kabel geht. Wenn das 3 Meter lang ist und du kannst dir ja ausrechnen, wie viel Bits da über die Leitung gehen. Wenn du eine Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde hast und eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel hast und dann, sag ich mal, pro Pixel 3 Farben, die jeweils 1 Byte lang sind, überträgst, dann kommst du auf so enorme Datenmengen, die da drüber gehen müssen, andauernd, dass quasi auf diesen 3 Metern Kabeln, da sind, was weiß ich, alle 15 bis 20 Zentimeter ist da 1 Bit. Also um es zu visualisieren quasi, da sind mehrere Bits, also 1 und 0 Bits gleichzeitig auf dem Kabel. Ne, das ist was so Unintuitives, ja? Weil wenn wir eine Stromleitung anschauen, wenn ich einen Schalter anmache oder aus, dann da liegt da Spannung an oder da liegt halt keine Spannung an. Aber wir haben es nicht, dass wir so schnell an- und ausschalten unser Licht, dass quasi da mehrere Zustände auf derselben Zuleitung sind. Aber das hast du bei Highspeed die ganze Zeit. Und das sorgt halt dafür, dass es dann eben auch durch Reflexionen an diesem Kabel, die es immer gibt, wenn der Sender und der Fehler nicht ganz gematcht sind, also wir reden davon, dass die Impedanz von Sender und Empfänger nicht ganz gleich ist, dann hast du so Reflexionen auf dem Kabel und die stören da die ganze Zeit. Überall hast du Störungen rein eigentlich.
Wäre es dann wieder möglich, über, sage ich jetzt mal, Jammer eben von außen tatsächlich auf der Ebene dann auch da Störungen einzubringen? Oder bin ich da mit einem Kabel eigentlich immun dagegen?
Also tatsächlich ist das verhältnismäßig schwierig, weil eigentlich alle Highspeed-Übertragung von kabelgebundenen Signalen differenzielle Übertragung ist. Und das kennst du auch, wenn du so ein Ethernet-Kabel schon mal selber gekrimmt hast, ne?
Habe ich.
Erzähl mal.
Ja, da sind ein paar Adern drin, genau. Also 8.
Genau.
Und gibt es noch eine Erde in der Mitte? Genau. Und die sind ja gegenseitig, also es ist Twisted Pair, das heißt, sie sind gegenseitig verdreht.
Genau.
Und einzeln nochmal isoliert.
Ja. Genau, also ja. PIMF, ne? Paarweise in Metallfolie, ist das deutsche schöne Akronym.
Das habe ich noch nie gehört.
Was? Heißt sehr so. Ist, das ist ein offizieller Begriff. PIMF. Echt, jetzt okay. Der PIMF. Ein PIMF-Kabel, genau. K6 zum Beispiel, Kategorie 6 PIMF-Kabel. Und genau diese paarweise verdrehten Adern, das ist genau der Witz. Da sprechen wir von differenzieller Übertragung. Also da wird nicht ein absoluter Spannungswert übertragen, sondern es wird nur die Differenz zwischen 2 Adern übertragen. Und diese Adern, die sind quasi maximal nah aneinander dran. Die sind ganz eng miteinander verdreht. Und der Witz ist, dass wenn du jetzt von außen eine Störung hast, die da rein stört, dann stört die halt beide Adern auf dieselbe Art und Weise, weil die genau nebeneinander sind. Wir sprechen von einer sogenannten Gleichtaktstörung. Und die Gleichtaktstörung, die cancelt sich bei differenzieller Übertragung halt wieder weg. Das ist genau der Witz davon. Na,
okay.
Weil du hast dieselbe Störung auf beiden Adern und dann ist die Differenz identisch.
Ja, dann haben wir aber auch auf Protokollebene noch Möglichkeiten, uns gegen potenzielle Probleme zu schützen. Ne? Also wenn da so ein Paket übertragen wird mit einem bestimmten Inhalt, dann schauen wir beim Empfang dieses Pakets drauf, ist das plausibel? Also sollte das so übertragen werden? Und das macht mir dann über eine Checksumme. Mhm. Also dass ich mal sehen kann, okay, dieses Paket ist so angekommen, wie es gesendet wurde. Zumindest mal oberflächlich.
Genau.
Es hat nur nichts mit Kryptographie zu tun.
Also noch nicht notwendigerweise.
Ja.
Erklär aber doch mal, was eine Checksumme ist.
Naja, ich gucke mir alles an, was im Paket ist und mache im Prinzip über eine Formel, über einen Algorithmus, lege ich dann fest, okay, hängt eine bestimmte Zahl hinten dran und damit, wenn ich den gleichen Algorithmus anwende auf der Empfangsseite, dann muss die gleiche Zahl rauskommen, um es mal ganz oberflächlich zu sagen. Mhm,
genau. Also kennt man ja auch von zum Beispiel so einer IBAN oder so einer ISBN-Nummer. Da sind auch so Prüfziffern mit drinnen. Und mit denen kann man halt verhindern, dass, wenn sich jemand aus Versehen vertippt, dass es einigermaßen sicher erkannt wird.
Ist auch eine typische Aufgabe im ersten Semester da.
Ist das so?
Die Prüfsumme zu berechnen, ja.
Also tatsächlich, meine Frau hatte ja quasi als Nebenfächlerin auch Informatik gehört und die hatten quasi als Klausuraufgaben irgendwie so ISBN-Nummern korrigieren. Ich finde das ganz schlimm. Also wie man das seinen Studis antun kann, ich weiß nicht.
Ja, genau. Also wenn es höher geht dann im Protokoll, dann können natürlich kryptografische Mittel eingesetzt werden, um dann sicherzustellen, dass das empfangen wurde, was gesendet wurde.
Ja. Also ich meine, dass das empfangen wird, was gesendet wurde, kann man ja nicht gewährleisten. Aber man kann gewährleisten, dass der Empfänger es unterscheiden kann, ob das so intendiert war. Aber wie würdest du denn sagen, was ist der Unterschied zwischen jetzt einer kryptografischen Prüfsumme und einer nicht kryptografischen Prüfsumme? Wo ziehen wir da die Grenze?
Ja, nicht kryptografisch kann eben jeder machen. Also da könnte halt auch ein Paket eingeschleust werden, das von jemand anderem kommt, das kann ich ja in dem Moment überhaupt nicht unterscheiden. Also diese Prüfsumme schaut ja nur drauf, was ist in dem Paket und soll sicherstellen, dass das Paket nicht kaputt gegangen ist. Also dass nicht ein Bit getauscht wurde. Bei einer kryptografischen Prüfsumme ist ja was ganz anderes. Also da, wenn ich signiere, habe ich ja die Möglichkeit dann auch zu sehen, okay, das ist tatsächlich von dem, der gesendet hat.
Genau, wenn du in den Bereich gehst, dann meinst du jetzt, glaube ich, auch sogar Authentisierungsfunktionen. Mhm. Also das sind noch stärkere Arten, quasi Daten zu sichern. Das bedeutet, die kann man auch nur ausrechnen, wenn man quasi ein gewisses Geheimnis hat, das zwischen zwei Parteien vereinbart ist. Also wir haben vorher halt irgendein Codewort ausgemacht und wir sichern unsere Nachricht mithilfe dieses Codeworts. Oder eine Signatur ist im Endeffekt nichts anderes. Genau, also die Methoden da sind symmetrisch. Sprechen wir zum Beispiel von HMAC, also Hashed Message Authentication Codes. Das ist eine Klasse an Funktionen, die auf Basis von einer Hash-Funktion eben sowas gewährleistet. Über Hashes haben wir ja ganz am Anfang vom Podcast schon mal gesprochen. Oder natürlich über Signaturen. Und das sind also quasi Funktionen, die gegen einen bewussten Angriff schützen, also gegen eine intendierte Veränderung von den Paketen. Und das, was du vorhin quasi so angerissen hattest auch, das ist auch mega spannend. Das sind ja nicht intendierte Änderungen, die es ja bei Funk die ganze Zeit gibt. Ja, also dass mir irgendwo was reinstört oder so, habe ich halt die ganze Zeit. Und da ist ja diese Klasse fehlerkorrigierende Codes.
Mhm. Ah, langes her. Ja, ja.
Hast du das auch im Studium?
Ja, das müssen? Hatten wir auch im Studium, aber es ist tatsächlich lange her. Das ist schon, oh Gott. Also was ich noch weiß, ist irgendwie, also die WLANs handeln ja zum Beispiel dann auch aus, wenn du siehst irgendwie, okay, da ist eine Störung, da ist jemand anders, punkt jemand anders gerade, dann muss ich woanders hingehen.
Ah, das können wir, aber da können wir auch
drüber sprechen. Ich weiß nicht mehr, was das war.
CSMA, CA.
Ach Gott, ey.
Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance.
Ja. Ist das. An was ich mich noch erinnere, aber das war jetzt nicht mehr so wirklich Studium, ist, wenn ich mit meinem WLAN versuche, mein Netzwerk aufzuspannen und da ist schon jemand im Prinzip unterwegs. Mhm. Also es ist, glaube ich, nicht die Frequenz, um die es da geht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es um die Frequenz, die es da geht. Also ich meine, das Band ist ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Oder wo da die Störung war. Und dann guckt ja mein WLAN, Access Point, schaut ja dann, okay, ich probiere es mal auf einem anderen Band.
Ja, genau. Also das ist die eine Art. Quasi, du hast ja typischerweise, ich glaube, 11 Kanäle sind international überall. Ich glaube, es gibt bis zu 13 oder 14 Kanäle, aber nicht alle in allen Ländern erlaubt. Also deswegen musst du auch bei einem WLAN typischerweise konfigurieren, wo du gerade bist. Und dann sperrt es dir manche Kanäle. Und das ist ja so, da sind eigentlich nur 3 Bänder, die komplett überlappungsfrei sind. Das ist, glaube ich, Kanal 1, 6 und 11. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so ungefähr. Und da kannst du natürlich also gucken, ist irgendjemand anders auf einem dieser Kanäle? Und wenn ja, dann nimmst du ein anderes, weil da musst du dir das Frequenzband nicht teilen.
Aber das reicht ja heutzutage nicht mehr. Wir haben so viele WLANs.
Genau, und dann ist es innerhalb von dem Kanal, ja, gibt es noch eine Maßnahme. Und das macht aber nicht nur der Access Point, sondern das macht jede Station, also jeder Teilnehmer an diesem WLAN, der sich natürlich wohlgeformt verhält, also eine Mikrowelle halt nicht, aber wenn du einen ordentlichen WLAN-Empfänger-Sender hast, dann passiert da, ich glaube bei WLAN ist es CSMA-CA, also Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Also das bedeutet, wir haben einen Träger, das ist der Carrier, und wir haben Multiple Access auf diesen Carrier, also viele Leute, die gleichzeitig auf das begrenzte Funkband zugreifen wollen. Und wir wollen aber halt nicht gleichzeitig alle reden. Collision Avoidance, ja, das bedeutet, wir machen sogenanntes Listen Before Talk. Also wir hören zu, kommt da was? Und wenn jetzt was kommt, dann warten wir noch kurz, bevor wir auch reinschnattern. Mhm. Es funktioniert manchmal besser, manchmal weniger. Aber passiert natürlich auch, dass zwei Leute gleichzeitig loslegen. Dann gehen halt Pakete kaputt und dann haben wir die Mechanismen, die drüber liegen, die das typischerweise eben korrigieren, indem es dann wieder zu einer erneuten Übertragung kommt.
Und das ist ja schön und gut. Also man hat sich da Gedanken gemacht, wie man da schön miteinander gemeinsam leben kann in diesem kleinen Band, in diesem Spektrum. Aber das sind doch dann genau die Punkte, wo ich reingehen kann, wenn ich es nicht so gut meine mit diesem WLAN.
Ja,
mit
klar.
Mit den Netzwerken, oder? Das sind doch dann genau die Mechanismen, die ich dann eben angreifen kann. Ohne einen Jammer zu haben, meine ich jetzt. Also nicht den Angriff auf der Frequenz, sondern eben auf der Protokollebene.
Genau, das ist natürlich dann viel weniger invasiv. Also das Problem ist ja, wenn ich jetzt eine Mikrowelle offen betreibe, ja, also, und wir wollen da ja niemanden anhalten dazu, aber wenn ihr es macht, dann ladet es auf YouTube hoch. Dann aber im Endeffekt, sag ich mal, das kann ich halt auch nur eine begrenzte Zeit machen. Und dann kommt der Peilwagen von der Bundesnetzagentur. Und dann kommen die freundlichen Herren und Damen von der Bundesnetzagentur und klopfen bei mir und fragen, ob das denn so zulässig ist, eine Mikrowelle so zu betreiben. Und die werden dann auch sehr ungemütlich, wenn man das halt absichtlich macht. Und es ist aber natürlich so, wenn ich quasi so einen gezielten Angriff mache, dann brauche ich viel, viel weniger Leistung. Und da störe ich ja auf einer ganz anderen Ebene. Also prinzipiell kann ich natürlich auch so einen WLAN-Empfänger bauen, der einfach mithört auch, Listen Before Talk macht und der immer genau dann das Schnattern anfängt, wenn jetzt jemand anders auch gerade redet. Und dann mache ich ganz gezielt einzelne Pakete kaputt und niemand mehr kriegt quasi Daten da übermittelt. Und dann ist es natürlich auch schwer, irgendwie die Bundesnetzagentur anzurufen, weil dieser Störsender, der ist nicht so sichtbar. Ja, also es ist viel schwieriger, den aufzuspüren dann.
Und ich glaube, das wird häufiger in Zukunft. Das ist meine Prognose.
Ja, wieso?
Weil diese Gadgets zunehmen.
Ja, das stimmt.
Weil es jeder Hans und Franz jetzt, noch nicht, aber das haben wir immer mehr und dann, ja, da drücke ich da so rum und zack, los, störe ich da mal so ein WLAN. Da gibt es ja noch andere Methoden, um so WLANs zu nerven.
Ja, und es gibt halt auch viel so, ich sage jetzt mal, Konsumerplunder, der sicherheitskritische Applikationen auf WLAN basiert. Also zum Beispiel so eine Alarmanlage, die auf WLAN basiert, ist halt praktisch, weil ich muss da halt kein Kabel ziehen. Mhm. Aber es ist halt einfach irgendwie Pfusch. Mhm. Was macht denn mein Fensterbruchsensor, wenn jetzt plötzlich der kein WLAN mehr kriegt oder keine Daten mehr kriegt? Mhm. Also wenn ich ein Einbrecher wäre, dann würde ich das natürlich als erstes stören.
Ja, klar. Normalerweise hast du es ja nicht so konfiguriert, sobald du kein Signal mehr hast, dass du dann einen Alarm kriegst. Also je nachdem.
Aber selbst wenn du es so konfiguriert hättest, also dann müsstest du es ja so konfiguriert haben, dass du auch in der Nacht aufwachst, oder?
Mhm. Ja.
Und in so einer Konfiguration, da ist der Angriff einfach nur ein bisschen modifiziert. Also da legt der Angreifer dir einen kleinen Raspberry Pi in den Garten mit einer Batterie und der löst dann einmal um 3 Uhr nachts, einmal um 4 Uhr nachts, einmal um 4:30 Uhr randomisiert, stört er dein WLAN und dann geht jede Nacht in Folge bei dir der Alarm los und klingelt dich raus. Du hast immer Panik, zumindest noch die ersten Nächte, und irgendwann denkst du dir halt, meine Alarmanlage ist kaputt, schaltest die aus, der Angreifer horcht mit, kriegt es mit. Und dann macht er halt seinen Einbruch dann. Also das ist über Funk, Funk ist Pfusch irgendwie. Es gibt nichts Besseres als Ethernet. Das ist geschnitten Brot, ehrlich jetzt. Also
ich weiß, das hat unser Prof auch immer gesagt.
Was?
Immer ein Kabel verlegen, wo es nur geht.
Ja.
Ja, natürlich.
Das ist,
ja, klar.
Veräppelst du mich jetzt? Ich manchmal.
Nein, okay. Echt. Also, das war unser, weiß jetzt nicht mehr, Netzwerke-Prof und der hatte das als Slogan, also überall ein Kabel ziehen, wo es nur geht.
Ey, ja. Das ist ohne Witz. Ey, ich muss da echt.
Ja, natürlich. Ein bisschen, also, das sehe ich genauso.
Ja.
Das ist einfach stabil.
Ja. Das ist, ja, und das ist nicht nur so stabil, das ist auch so billig dafür, dass es so extrem robust ist. Hey, Cat6-Kabel ist absolut Commodity. Du hast einen Cat6-Gigabit-Receiver jetzt in jedem PC drinnen, in jedem Laptop drin. Das ist so cool.
Gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist nur, teuer ist es, das Ding zu verlegen, also zu verbauen dann. Also du hast eine Wohnung oder ein Haus, bist vielleicht jetzt nicht Eigentümer oder ist jetzt kein Neubau und die Dinger, die liegen dann halt doof.
Ja, das ist ein bisschen blöd.
Und dann ist ein WLAN tausendmal bequemer, das ist doch klar.
Ja, aber WLAN ist voll der Pfusch. Also
voll der Pfusch.
Ich jetzt echt, also auch allein die Ausleuchtung richtig hinzukriegen, ja, ist in jedem Winkel und so, das ist ein Drama. Und dann, ach nee, ich bin echt kein WLAN-Fan, das ist voll bequem und so, aber.
Also du läufst mit so einer Kabeltrommel durchs Haus.
Nee, Mann, aber ich verwende schon auch, mein Handy hat schon auch keine RJ45-Buchse, aber ja. Prinzipiell ist es halt, wenn du robuste Datenübertragung haben willst, gibt echt nichts Besseres als Ethernet.
Ja, das stimmt.
Du kriegst
jetzt wieder eine Rückbesinnung aufs gute Kupferkabel in Zukunft.
Was heißt Rückbesinnung?
Wenn eben immer mehr Leute diese Gadgets haben und dich nerven und dein WLAN ständig kaputt machen und du dich fragst, was ist denn da schon wieder los? Geht wieder kein Netflix? Ja, dann gehe ich wieder zurück zum guten alten Kabel.
Ja, Mann.
Ja. Du, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, Glasfaser ist ja relativ resistent gegen irgendwelche Störungen von außen, oder?
Da extrem geht
ja
eigentlich gar nichts. Resistent.
Also
das Einzige.
Bis aufs Durchschneiden.
Richtig. Das Einzige, wie du eine Glasfaserverbindung kaputt kriegst, ist, wenn irgendein Idiot. Ja. Wo baggert, wo er nicht sollte. Das ist das Einzige, wie Glasfaser kaputt geht.
Ja.
Das ist super duper robust und also auch natürlich mega geile Technologie.
Ja.
Das Problem ist nur, dass halt Glasfaser verlegen ist halt noch viel bekackter als Ethernet verlegen. Also weil du hast diese Glasfaser, also Fiberglas, Kunststoff, ummantelter Träger quasi, in dem diese Lichtwellen schön reflektiert werden. Und wenn du da Kabel anflanschen musst, ja, dann brauchst du einen sogenannten Splice. Also du musst quasi da was ankleben, sage ich jetzt mal, aber halt nicht mit Patex, ja, sondern ultra hochpräzise. Das sind so super teure Geräte, die so einen Lichtbogen-Splice machen, wo du quasi so ein Mikroskop eingebaut hast, dass du wirklich guckst, dass die Dämpfung an diesem Splice extrem gering ist und so weiter. Also das sind Geräte, da kostet allein schon die Hardware, um so ein Kabel zu verlängern, halt ne, im mehrstelligen 1.000-Euro-Bereich. Das ist halt nichts für Hobbyisten. Das macht es ein bisschen blöd. Und ja, vom Biegeradius muss man halt auch aufpassen. Aber ansonsten stört dir da gar nichts rein. Das ist ja auch mega cool. Also auch wenn du mehrere Gebäude hast, ja, die du miteinander verbinden willst, hast du ja teilweise Störungen, die daher kommen, dass die Gebäude ein leicht unterschiedliches Potenzial haben. Da würdest du jetzt nicht über so einen Ethernet-Schirm einfach die Massen von den Gebäuden miteinander verbinden können. Das kann ganz, ganz hässlich enden. Aber über Glasfaser hast du das Problem nicht, weil das ist eine galvanisch getrennte Verbindung. Genau. Also da fließt kein Strom, da kommt ja nur Licht. Also das ist mega geil. Also ich bin auch ein Riesenfan von Glasfaser.
Wenn man es dann mal im Haus hat.
Naja gut, wenn du es im Haus hast, dann kommt es ja quasi eigentlich nur rein.
Genau, und dann machst du mit Kupfer weiter. Ja, oder WLAN.
Ja, wer macht das? Also, nee. Ey, das ist wie, also wenn du aus deinem Glasfaser WLAN machst, dann ist es wie, wenn du kriegst von einem 5-Sterne-Koch Spaghetti Aglio Olio und du machst da Ketchup drüber. Das kann man machen.
Ja, wenn es schmeckt.
Ey, nee, Mann.
Moderne Laptops haben gar keinen RJ45-Anschluss mehr.
Ja, das ist Reinhold, ist ein Arbeitsgerät. Also das muss robust funktionieren. Also ja, ich bin echt kein Fan von WLAN.
Soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich habe hier eine Docking Station.
Ja.
Und das ist alles gut. Also USB-C dran. Ich meine, mein Laptop hier hat auch keinen Netzwerkanschluss mehr.
Ja, das ist ein Apple-Gerät, oder?
Weiß ich nicht. Aber es ist schön flach. Ja. Gut, jetzt sind wir mal oberflächlich über so ein paar Störungen drüber gegangen. Was stört euch? Schreibt es uns an mail@cybersecurityentschlüsselt.de und nutzt gerne unser Subreddit CSE Podcast. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Tschüss, ciao.
Bis dann, ciao.